Ich darf euch noch den Text zur heutigen Predigt vorlesen. Er steht in Johannes 8, Vers 2 bis 11. Wenn jemand mitlesen will, am Rand liegen irgendwo noch Bibeln. Johannes 8, Vers 2 bis 11. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Schuld bzw. ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Auf seinen Worten getroffen, verließen einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? Fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr. Keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Herr, ich danke dir für Eberhard, dass er heute die Predigt hält. Ich bitte dich, dass du ihm hilfst. Mach sein Herz und seine Ohren auf und zeig ihm, was er hier sagen kann. Und bitte mach auch unsere Herzen als Zuhörer auf und hilf uns zu verstehen, was er sagt und was du durch ihn heute sagst. Amen.
Wer von euch hat diese Geschichte noch nie gehört? Meldet sich keiner. Erstaunlich. Wer von euch hat die Geschichte denn schon oft gehört? Alle Jahre wieder. Erstaunlich. Wenn man nach der Perikopenreihe vorgeht, kriegt man die nur alle 6 Jahre. Bevor wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen, kommen wir nicht umhin, uns ein ganz klein bisschen mit ein paar Fakten zu beschäftigen. Was den Text selber angeht, ist dieser Text wie viele andere Texte im Johannesevangelium auch unter Theologen durchaus umstritten. Nach dem Motto, gehört der denn ursprünglich zum Johannesevangelium? Ist der nicht später irgendwann hinzugefügt worden? Und. Und jedes Mal, wenn ich solche Diskussionen zur Kenntnis nehme, erinnere ich mich an einen meiner neutestamentlichen Lehrer, Eduard Schweitzer. Wir haben im Studium mit ihm genau über solche umstrittenen Bibelstellen immer mal wieder gesprochen. Und er hat dann gesagt, naja, das mag ja sein, dass so eine Bibelstelle historisch kritisch umstritten ist. Aber Gott mutet uns diese Bibelstelle zu. Und wir müssen uns einfach zu ihr verhalten. Also deshalb ist es klüger, sich auf den Inhalt einzulassen, als darüber zu rätseln, nach unserem eigenen modernen historischen Verständnis, ob sich diese Geschichte tatsächlich so ereignet hat oder nicht. Das ist ein müßiger Streit. Zweitens, es ist offenkundig im gesamten Neuen Testament, in den vier Evangelien erkennbar, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus in herzlicher Abneigung verbunden waren. Er hat so nachhaltig immer wieder ihre Kreise gestört. Er hat so nachhaltig ihre Irritationskompetenz auf den Prüfstand gestellt, dass sie keine Gelegenheit ausgelassen haben, um ihn ihrerseits öffentlich zu diskreditieren, um seine Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen, um auch inhaltlich das, was er zu erzählen hat, in Frage zu stellen und so weiter und so fort. Und neben dieser Ehebruchsgeschichte gibt es ja diese eindrückliche Geschichte vom Ehrenraufen, Markus 2, wo die Pharisäer Jesus damit konfrontieren, also deine Jünger machen Ehrenraufen am Sabbat, das geht ja gar nicht. Oder die Steuerfrage, Markus 12, ist es recht, dass wir als Juden dem Kaiser Steuern bezahlen? Also die Liste lässt sich beliebig verlängern von Versuchen, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Gelegenheit gesehen haben, um Jesus öffentlich in Schwierigkeiten zu bringen. Und jetzt auch noch diese Geschichte. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte. Also heute wäre das der meist angeklickte Facebook-Post oder auf Instagram oder wo auch immer. Also sie zerrten sie einfach in die Öffentlichkeit und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Und was sagst du jetzt? Also zunächst ist mal erstaunlich, dass sie offensichtlich nur die Frau ergriffen haben. Den Mann haben sie wohl laufen lassen. Also ist schon mal so eine erste Merkwürdigkeit. Wenn man sich mit dem Ehebruch im Alten Testament auseinandersetzt, fängt der Ehebruch immer bei dem Mann an. Wenn einem ein Mann mit einer Frau verkehrt, die mit einem anderen Mann verheiratet ist, dann bricht er die Ehe. Also interessanterweise hat sich der Mann wohl offensichtlich in Luft aufgelöst. Aber die Frau hatten sie ja noch und die konnten sie jetzt wohlfeil in die Öffentlichkeit zerren und Jesus eben mit dieser Frage konfrontieren. Und was sagst du denn jetzt dazu? Variante 1. Jesus kann dieses Spiel, was die Pharisäer mit ihm spielen wollen, mitspielen. Das hat er ja beim Ehrenraufen getan. Er hat sich darauf eingelassen und hat dann gesagt, okay, nehme ich mal zur Kenntnis, ich habe eine Gegenfrage an euch. Wie war das denn damals mit dem David und den Schaubroten? Die hätte der David doch gar nicht essen dürfen. Der war ja gar kein Priester. Und dann fährt Jesus fort und sagt, naja, vielleicht habt ihr noch nicht verstanden, dass der Mensch nicht für das Sabbatgebot gemacht ist, sondern das Sabbatgebot für den Menschen. Oder bei den Steuern stellt er ja die Frage, gebt mir doch mal eine Geldmünze. Wessen Bildnis ist denn auf dieser Münze? Ja, ist das Bild des Kaisers. Und Jesus antwortet fröhlich, okay, dann gebt doch dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also man kann ein Spiel entkräften, indem man dieses Spiel mitspielt. Das geht. Variante 2. Jesus kann sagen, okay, aber Mose sagt auch, steinigen erst, wenn es mindestens von zwei Menschen bezeugt wird. Wo sind die zwei Zeugen? Dabei geht er allerdings das Risiko ein, dass tatsächlich zwei Zeugen da sind. Und dann läuft er in eine juristische Falle. Wenn er dann zur Steinigung auffordert, sagen die Pharisäer, jetzt haben wir ihn. Jetzt können wir ihn beim Pilatus anscheißen, weil wir Juden dürfen gar kein Todesurteil mehr verstrecken. Klarer römischer Rechtsbruch. Oder Jesus läuft in die Glaubwürdigkeitsfalle. Er ruft zur Steinigung auf, ist das nicht der Typ, der ständig über Nächstenliebe und Barmherzigkeit gesprochen hat? Variante 2. Nee, 2. Nach Variante 1 kommt Variante 2. Nein, Variante 1, okay, aber wo sind die zwei Zeugen? Risiko bei Variante 1? Danke. Variante 2. Nein, das ist ein Risiko bei Variante 1. Es ist die spannende Frage, wer testet jetzt wessen Irritationskompetenz? Ihr meine oder ich eure? Also, Variante 2. An die Barmherzigkeit appellieren und die Sünde verharmlosen. Birkenstocks anziehen, Norwegerpulli und daran appellieren, die Frau hat doch eine schwere Lebensgeschichte und das ist doch alles nicht so tragisch und das ist ja vielleicht das erste Mal und so weiter und so fort. Also nehmt es doch nicht so genau und stellt euch doch nicht so an. Aber damit das mosaische Gesetz aufheben. Im Umgang mit den Pharisäern wohl nicht ganz unproblematisch. Variante 3. Das Spiel diesmal nicht mitspielen, sondern zuspitzen und die Bedingungen zum Steinigen verschärfen. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Volltreffer. Gesundheit. Damit hatten sie nicht gerechnet. Sie haben nicht damit gerechnet, dass er sie mit ihrem eigenen Leben konfrontiert. Ihr seid ein Teil des Problems, Freunde, und nicht die Lösung. Jesus hätte ja problemlos noch nachlegen können: Habt ihr mir vor einiger Zeit nicht zugehört, als ich gesagt habe, Matthäus 7, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge. Und wenn er so sprachlich drauf wäre wie ich zwischendurch, hätte er gesagt: Habt ihr mir nicht richtig zugehört, ihr Pappnasen? Hat er aber nicht gemacht. Aber was Jesus hier tut, ist ganz spannend. Jesus verharmlost die Sünde nicht. Aber er ist barmherzig mit dem Sünder. Sehr interessant, dass Jesus mit der Frau überhaupt nicht über den Ehebruch spricht. Er scheint offensichtlich nicht daran interessiert zu sein, wie das passieren konnte oder wie das zustande gekommen ist. Nicht sein Interesse. Seine einzige Frage ist: Was wird die Frau brauchen? Welche Perspektive kann ich ihr bieten? Was ist der Ausweg aus dem Dilemma, in dem sie ist? Denn wenn sie tatsächlich die Ehe gebrochen hat, müssen wir nicht mehr darüber diskutieren, dann hat sie gesündigt. Und deshalb fragt er nochmal, oder er fragt sie, wo sind denn jetzt die, die dich verurteilt haben und die das Urteil verstrecken wollten? Und sie sagt, sie sind weg, ist keiner mehr da. Okay, sagt Jesus, dann vollstrecke ich das Urteil auch nicht. Das Urteil nicht zu vollstrecken, heißt nicht, die Tat zu verharmlosen oder zu negieren. Die Tat bleibt stehen. Aber der Ausweg ist, gehe hin und sündige hinfort nicht wieder. Also, Jesus verharmlost die Sünde nicht, aber er ist barmherzig mit dem Sünder. Wie oft ist das bei uns umgekehrt? Wie oft verharmlosen wir Sünde und sind aber aus den unterschiedlichsten Gründen unbarmherzig mit dem Sünder? Die Liste der Themen, anhand sich das beobachten lässt, ist lang. Das geschieht in der Frage der sexuellen Orientierung von Menschen. Das geschieht in vielen politischen Fragen. Das geschieht in der Abtreibungsfrage. Ich habe mich gestern Abend mit jemand darüber unterhalten, wie er das Klima der Gemeinden, der unterschiedlichen Gemeinden in seiner Stadt erlebt. Und er hat gesagt, es ist die einzige Stadt, die ich kenne, wo sich alle Gemeinden derart in herzlicher Abneigung verbunden sind. Das spottet jeder Beschreibung. Und deshalb, und das ist die eindringliche Frage aus dieser Geschichte an mich, an euch, an uns heute: Verstehen wir wirklich, was Jesus hier tut? Und sind wir bereit, mit allen Risiken und Nebenwirkungen ihm in diesem Tun zu folgen? Und dieses Tun heißt Klarheit im Umgang mit Sünde. Das Urteil nicht zu vollstrecken, sondern barmherzig zu sein mit dem Sünder. Also an anderer Stelle diskutiert Jesus ja mal mit Petrus über den Umgang mit Sünde und Vergebung. Man könnte auch sagen, über den Umgang mit Sünde und Barmherzigkeit. Und Petrus fragt dann ja und fühlt sich mit seiner Frage als Held: reicht denn 7-mal? Das ist ja schon richtig viel. Bei 7-mal ist die Geduld ja schon arg überstrapaziert. Also ich habe auf die üblichen 3-mal noch 4 obendrauf gelegt. Und Jesus lächelt und sagt, ne. Ab 7-mal, 70-mal wird es interessant. Und zack, sind wir bei 490. Minimum. Auf der Richterskala nach oben offen. Und das erlebe ich durchaus als Herausforderung. Das durchzuhalten, 490 Mal klar zu sein mit der Sünde und 490 Mal barmherzig mit dem Sünder. Also ich mache keinen Hehl daraus, um das an einem der aktuellsten Beispiele deutlich zu machen. Es macht mir Mühe, wie auch fromme Leute über Wladimir Putin sprechen. Ist sein Verhalten akzeptabel? Nein. Sein Krieg lässt sich mit nichts rechtfertigen. Aber ihn deshalb als Teufel zu diskreditieren, ihm alle Menschlichkeit abzusprechen, was ist das für ein Umgang mit einem Menschen? Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich mich auf diese Geschichte neu einlassen. Auf das Urteilen zu verzichten. Und nochmal, auf das Urteilen zu verzichten heißt nicht, die Sünde zu verharmlosen, sondern auf das Urteil zu verzichten. Und barmherzig zu sein mit dem, der offensichtlich gesündigt hat. Und dann zu verstehen, dass in vielen Fällen, wenn wir mit Jesus darüber reden würden, auch Jesus uns sagen würde, hey, du bist ein Teil des Problems und nicht die Lösung. In Jesu Namen. Amen.
Herr, du siehst meine Sünde. Und du verharmlost sie nicht, aber trotzdem liebst du mich. Und bist barmherzig. Und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Sünde von anderen zwar zu sehen und nicht zu verharmlosen, aber trotzdem barmherzig zu sein mit dem Menschen und dem Menschen in Liebe zu begegnen. Amen.